systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Donnerstag, der 22. August 2024. Willkommen zur 205. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden uns heute über den europäischen Tarifbericht 2023-24 unterhalten. Meint über die Frage, wie es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der EU, also in allen 27 Staaten, finanziell so erging in der letzten Zeit. Und dazu begrüße ich recht herzlich Bettina Kohlrausch.
Hallo.
Hallo Bettina, du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und Thilo Jansen, hallo.
Hallo.
Du bist nationaler Korrespondent für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen an eben jenem WSI. Und ich glaube, du musst uns mal ganz kurz erklären, was das ist, was du da machst.
Und vielleicht ganz kurz, weil es missverständlich war, es geht nicht darum, die Arbeits- und Lebensbedingungen am WSI zu verbessern, weil die sind eigentlich nicht mehr verbesserungswürdig.
So war es nicht gemeint, aber stimmt, ja. Du hast recht.
Ja. Genau. Ich bin nationaler Korrespondent tatsächlich der Europäischen Stiftung Eurofound in meiner Funktion dessen, was ich am WSI mache. Das heißt, der nationale Korrespondent bezieht sich auf Eurofound. Eurofound ist eine europäische Stiftung und das WSI hat eine Kooperation mit Eurofound.
Vorweg wie immer der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail anschreiben. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen schickt sie uns an systemrelevant@böckler.de. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke und unsere weiteren Podcasts und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Thilo, du hast den europäischen Tarifbericht zusammen mit Malte Lübcke erstellt. Kannst du uns ganz kurz einen Überblick über die Zielstellung des Berichts geben?
Der europäische Tarifbericht kommt jährlich raus und was wir dort machen ist, wir schauen uns die ökonomischen Rahmenbedingungen für Tarifpolitik in der Europäischen Union an. Das heißt, wir schauen uns an, wie sich das Wirtschaftswachstum entwickelt, die Arbeitslosigkeit, wie die Produktivitätsentwicklung ist, also all die Faktoren, die für Gewerkschaften in Tarifverhandlungen eine Rolle spielen und schauen uns dann gleichzeitig auch noch an, wie sich die Löhne vor diesem Hintergrund entwickeln, um so einen ziemlich umfassenden Überblick aus dieser Makroperspektive für die Lohnentwicklung in der Europäischen Union geben zu können.
Und da sind tatsächlich, so wie ich das da gezählt habe, sicherheitshalber nochmal tatsächlich EU, ne? Also alle 27 Staaten. Das ist ja ein super umfangreiches Material, was ihr da habt.
Das betrifft die EU-27, genau. Was wir nicht machen, wir schauen uns jetzt nicht den einzelnen Tarifvertrag im Sektor XY in Italien an, sondern wir haben wirklich die Makroperspektive, schauen von oben drauf. Eine wesentliche Datenquelle für uns ist die Ameco-Datenbank der Europäischen Kommission. Das heißt, wir nehmen die offiziellen Amtsdaten sozusagen und stellen auf der Grundlage unsere eigenen Berechnungen. Wir ziehen aber auch noch andere Datenquellen heran, beispielsweise von der Europäischen Stiftung Eurofound oder von der Europäischen Zentralbank. Aber ja, wir nehmen eher die Makroperspektive ein und gehen jetzt nicht so sehr ins Detail. Das ließe sich für 27 Mitgliedstaaten auch kaum leisten.
Bevor wir vielleicht dazu kommen, eine ganz wichtige Zahl, glaube ich, bei dem Ganzen, über die auch immer sehr viel geredet wird und über die wir auch heute sicherlich reden werden, ist die Begrifflichkeit des Reallohnes. Kannst du uns das ganz kurz erklären, was das ist?
Zunächst, wenn man sich Löhne betrachtet oder Lohnentwicklung, dann fällt der Blick meistens zuerst einmal auf die Nominallöhne, also das, was Gewerkschaften beispielsweise aushandeln in Tarifverträgen oder was dann bei den Beschäftigten auf dem Lohnzettel steht. Nun ist aber das, was auf diesem Lohnzettel steht, bestimmt natürlich nicht die Kaufkraft, sondern die Kaufkraft bildet sich immer erst ab vor dem Hintergrund der Preise. Und das ist das, was der Begriff der Reallöhne abbildet. Der schaut sich eben an, wie die Nominallöhne aussehen vor dem Hintergrund der Preisentwicklung. Die Preisentwicklung wird dann gemessen am harmonierten Verbraucherpreisindex, also für den europäischen Tarifbericht. Der harmonierte Verbraucherpreisindex schaut sich die Entwicklung der Verbraucherpreise anhand eines Warenkorbes an, also für Lebensmittel, Energie und so weiter und so fort. Und wenn man diese beiden Zahlen übereinander legt, dann kommt man zu den Reallöhnen, also dem, was die Beschäftigten tatsächlich im Portemonnaie haben, beziehungsweise was sie tatsächlich von einem Euro kaufen können.
Also die Inflation wird abgezogen, wenn ich das so ganz, ganz knapp und kurz zusammenfasse.
Knapp und kurz,
würde.
Genau.
Ja, fürs Bildliche, ne? Also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
Genau.
Und ich glaube, das ist dann auch schon im Grunde meine erste Frage, weil wir haben ja jetzt tatsächlich seit längerem eine Krise. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr viel hin und her erlebt. Wir hatten Superinflation, wir hatten Lohnzurückhaltung, wir hatten Sonderprogramme von der Bundesregierung. Gut, die jetzt sind ja natürlich nicht für ganz Europa, sondern nur für Deutschland. Aber da ist unglaublich viel passiert. Und ich glaube, da hat man ganz schlechtes Gefühl dafür, wie die Entwicklung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da jetzt im Gesamten noch überhaupt aussieht. Ne? Und deswegen vielleicht mal diese Frage, wenn wir so die letzten 3 Jahre mal betrachten, könnt ihr da sagen, wie sich das entwickelt hat von den Löhnen her? Reallöhnen natürlich?
Das können wir sagen, ja. Trotzdem im Vergleich vielleicht kurz, wie sich die Nominallöhne entwickelt haben. Wir haben nämlich seit dem Ende der Pandemie, also seit dem Jahr 2021, tatsächlich ganz ordentliche Nominallohnzuwächse, so im Bereich 4,5 bis 5,5%. Im Jahr 2023 waren es 5,7% Nominallohnzuwachs. In normalen Zeiten auch nicht unbedingt. Genau, wenn man dann aber die Inflation abzieht, die ja insbesondere im Jahr 2022 im Zuge des russischen Angriffskrieges explodiert ist, also die Verbraucherpreise sind 2022 um 9,2%, also fast 10% im EU-Durchschnitt gestiegen, dann stellt sich das eben ganz anders dar. Trotz dieser hohen Nominallöhnzuwächse sind die Reallöhne eben tatsächlich gesunken, beispielsweise im Jahr 2022 um 4,2% und auch im Jahr 2023 schlagen immer noch Verluste von immerhin 0,6% im EU-Durchschnitt zu Buche. Also nicht in jedem EU-Staat, aber im Durchschnitt.
Und das heißt ja nichts anderes, als dass ich weniger Geld in der Tasche habe, ne?
Genau, das heißt, die Beschäftigten können weniger kaufen. Man könnte das auch als Kaufkraftkrise bezeichnen.
Das ist ja ein schönes Wort. Bettina, wir haben ja öfter mal hier im Podcast, dass die Leute dann ja unzufrieden sind, manche auch wütend. Und gerade, ich glaube, wenn man ohnehin nicht so das höchste Gehalt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einen sowas ziemlich hart trifft und dann auch entsprechende Auswirkungen hat.
Ja, für Deutschland haben wir uns ja die finanziellen Belastungen angeguckt. Und da kann man sagen, dass die finanziellen Belastungen, also es sind natürlich immer subjektive Einschätzungen, aber die kommen ja nichts aus dem Nichts. Also spiegeln auch die Einkommenseingruppierungen, die die Leute tatsächlich haben. Und da kann man schon sehen, dass die einfach in jetzt auch nochmal im Nachgang der Inflation einfach nochmal deutlich höher waren als in der Pandemie und dass sie vor allen Dingen nochmal deutlich stärker gestiegen sind bei den unteren Einkommensgruppen, weil klar ist, dass diese Reallohnverluste natürlich die unteren Einkommen stärker treffen, auch weil die von der Inflation stärker betroffen sind, weil die einen anderen Warenkorb haben. Und das ist einfach jetzt schon sehr lang, und das spiegeln ja auch die Zahlen von Malte und Thilo dann europaweit, einfach schon eine dauerhafte Krise, wo gerade die unteren Einkommensgruppen auch schon jetzt über lange Zeit unter Druck stehen. Und da haben wir auch oft drüber geredet, dass das eben ganz grundsätzliche Folgen hat für Vertrauen in staatliche Institutionen, Vertrauen in Demokratie und so weiter, Sorgen um den sozialen Zusammenhalt, Sorgen um die soziale Ungleichheit. Also es hat einen destabilisierenden Effekt, der weit über die rein finanziellen Fragen hinausgeht.
Sag mal, Thilo, ist das eine Gleichverteilung bei den Ländern oder gibt es da Länder, die vielleicht wesentlich besser dastehen oder wesentlich schlechter als Deutschland? Beziehungsweise wo liegen wir da eigentlich?
Deutschland bewegt sich so als das ökonomische Schwergewicht in der EU weitgehend im Mittelfeld, muss man sagen. Also immer in etwa um den Durchschnitt herum, ein bisschen plus, bisschen minus. Es gibt tatsächlich Länder, die anders abschneiden. Wenn man jetzt ein vergleichbares Land nimmt, das ist der belgische Fall ganz interessant. Wenn man sich da etwa die Reallohnentwicklung im Jahr 2023 anguckt, wo sie im EU-Durchschnitt immer noch eben bei -0,6% lag, in Deutschland bei -0,3%, schlagen in Belgien Reallohngewinne von 5,3% zu Buche. Das ist natürlich ein sehr auffälliger Wert. Grund dafür ist, in Belgien gibt es ein ganz anderes System der Lohnfestsetzung. Die Tarifverträge werden sehr zentral ausgehandelt und es gibt in Belgien das System der sogenannten Lohnindexierung. Bedeutet, dass die Tariflöhne automatisch an die Inflation angepasst werden, sodass die belgischen Arbeitnehmer recht gut durch die Krise gekommen sind im westeuropäischen Vergleich. Andere Auffälligkeiten oder besondere Situationen gibt es noch in Osteuropa und das betrifft fast alle osteuropäischen Staaten. Dort hat zum einen die Inflation gemessen am Verbraucherpreisindex in ganz anderer Weise zugeschlagen als hier. Das heißt, die hatten da Inflationsraten zwischen 10% und 20%. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet in Ländern, deren ökonomisches und Einkommensniveau ja schon deutlich unter dem westeuropäischen liegt. Die Unterschiede sind da da ja ganz gewaltig. Das heißt, da hat die Krise nochmal in ganz anderer Art und Weise zugeschlagen. Interessant war aber auch, dass es auch fast entsprechende, zumindest Nominallohnsteigerungen gab. Die lagen nämlich in den Jahren 22 und 23 teilweise auch deutlich über 10% bis fast 20% in einigen Ländern. Nichtsdestotrotz konnte das die Inflation nicht immer überall ausgleichen. Das heißt, trotz Nominallohnsteigerungen von über 10% ist es teilweise noch zu Reallohnverlusten gekommen. Zumindest im Jahr 2022, im Jahr 2023 sieht es da dann schon wieder ein bisschen besser aus.
Okay, also doch ein recht breites Spektrum, ne? Also jedes Land hat quasi seine eigenen Probleme, kann man da fast sagen.
Das stimmt, ja.
Die dann auch immer sehr individuell betrachtet werden müssen wahrscheinlich, ne?
Klar, das liegt natürlich daran, wie die jeweilige Wirtschaft zusammengesetzt ist, wie stark das Land von Energieimporten abhängig ist, beispielsweise aus Russland, was in Osteuropa der Fall ist, wie stark die wirtschaftliche Konzentration ist, also wie stark einzelne Unternehmen den Markt bestimmen können und ähnliche Faktoren.
Wenn ich jetzt von dir höre, dass die Reallöhne im Grunde negativ sind, dann wundere ich mich über so eine Diskussion, die da immer läuft, die sich da nennt Lohnpreisspirale.
Ja.
Wegen der hohen Löhne würden die Preise so steigen. Jetzt wissen wir ja, wir haben ja gerade drüber geredet, ne, das sind oftmals Energiepreise gewesen, die da treibend waren, und die Löhne, die waren dann die haben dann eher zurückgesteckt. Also das ist ja da in dem Sinne dann eine völlige Phantomdiskussion bisher.
Das ist richtig. Wir haben uns tatsächlich im vergangenen Jahr für den europäischen Tarifbericht einmal genauer angeguckt, wie sich der Preisauftrieb eigentlich zusammensetzt und welche Rolle die Löhne dabei spielen könnten. Wir hatten ja zunächst nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 diese Energiepreisexplosion. Die Energiepreise sind ja teilweise bis über 40% gestiegen und haben dann im Zuge dessen auch die anderen Preise wesentlich mit nach oben getrieben. Allerdings war das eine Entwicklung, die auch nur bis ungefähr Oktober 2022 ging. Und danach sind die Energiepreise auch wieder rapide gesunken und tun das weiterhin. Mit anderen Worten, sie haben dann eigentlich schon wieder inflationsdämpfend gewirkt. Die Preise sind aber weiter gestiegen, beziehungsweise waren weiterhin auf dem hohen Niveau. Und wir haben uns dann halt angeguckt, okay, es gibt inländische Faktoren. Welche sind das? Und haben uns angeguckt, welchen Beitrag beispielsweise die Steigerung der Kapitalstückkosten oder vereinfacht gesagt der Unternehmensgewinne zum Preisauftrieb beisteuern. Da zeigt sich, dass die Unternehmensgewinne in der Zeit tatsächlich überdurchschnittlich stark gestiegen sind und auch einen überdurchschnittlich starken Anteil am Preisauftrieb hatten. Das ist ja teilweise in den Medien auch als Gierflation bezeichnet worden. Das Phänomen ist ein bisschen komplexer. Aber es war tatsächlich so, dass im Vergleich zu den Löhnen die Gewinne erheblich zur Binneninflation beigetragen haben.
Da wäre ja jetzt die Frage, ob wir nicht im laufenden Jahr eine genau umgekehrte Situation dann haben. Das können wir jetzt aber wahrscheinlich noch nicht sehen, wo dann diese überschüssigen Gewinne, nenne ich sie jetzt mal, wieder sinken, während wiederum die Löhne in ein gewisses Gleichgewicht rutschen, was den Reallohnverlust betrifft.
Genau. Also es gibt Prognosen, die tatsächlich das andeuten, dass das passiert. Und das war auch eine Hoffnung, die wir formuliert haben im letzten europäischen Tarifbericht. Deswegen ist eben der Begriff Gierflation, der mag in gewissen Fällen gerechtfertigt sein, aber auch eben nicht in jedem Fall. Also ein populärer Begriff, aber wenn man das wissenschaftlich betrachtet, muss man dann doch stark differenzieren, weil es tatsächlich so zu sein scheint in diesem Jahr, dass die steigenden Löhne weiterhin nicht zum Preisauftrieb beitragen, obwohl auch die Reallöhne sich abzeichnen, in diesem Jahr wieder positiv zu werden, weil die Unternehmen durch fallende Kapitalstückkosten diese Entwicklung wieder auffangen. Mit anderen Worten, die vormaligen Gewinne fungieren jetzt quasi als Puffer für steigende Löhne. Das heißt, die Inflation wird nicht weiter angetrieben, obwohl die Löhne im Moment stärker steigen, als sie das im Durchschnitt der letzten Jahre getan haben.
Ich will nur ganz kurz den Hinweis geben, dass es natürlich schon so ist, dass Unternehmen auch, und das haben wir ja jetzt gerade auch ein bisschen hergeleitet, auch versuchen jetzt nicht alle 5 Tage die Preise nach oben zu setzen. Das heißt, die versuchen natürlich auch schon gewisse Vorlauf wegzunehmen, ne, und so weiter. Und wenn es gut läuft, kommt es jetzt wieder in Balance, das Ganze, ne? Und das werden wir dann aber wahrscheinlich, wenn ihr den nächsten Bericht macht, werden wir dann sehen, ob das jetzt funktioniert hat oder ob es da nicht auch schon wieder neue Probleme gibt, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Aber das klingt jetzt, wenn wir beide jetzt so darüber sprechen, erstmal mehr so, als ob es im Prozess ist, ne? Als es ist jetzt erstmal alles noch nicht so schlimm. Das ist natürlich jetzt verheerend für die Menschen, die den Reallohnverlust erlitten haben, deswegen haben die ja auch eine gewisse Kaufzurückhaltung. Aber wenn die jetzt sehen, dass sich das wieder ausbalanciert, dann werden sie auch wieder mehr konsumieren. Und damit wäre ja alles gut, in Anführungszeichen.
Das ist die Hoffnung, ja klar. Also durch steigende Reallöhne haben die Leute mehr Geld in der Tasche, geben vielleicht mehr Geld aus. Das stützt die zu Boden liegende Konjunktur. Insofern könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Das ist natürlich nicht ganz so. Dieser Frage haben wir uns auch im diesjährigen europäischen Tarifbericht gewidmet, weil die wirtschaftlichen Schäden, die die Krise verursacht hat und damit auch die Schäden am Wohlstand der Beschäftigten, die werden ja nicht einfach so ausgeglichen, nur weil die Reallöhne jetzt wieder in diesem Jahr voraussichtlich ins Positive kippen. Wenn man die Zahlen, die Prognose der Kommission zugrunde legt, ungefähr +2% im EU-Durchschnitt. Weil was sich ja dauerhaft gesenkt hat, das sind die Niveaus, und zwar sowohl der Wirtschaftsleistung als auch der Reallöhne. Und um das mal veranschaulichen zu können, um das bildlich darlegen zu können, haben wir im diesjährigen europäischen Tarifbericht Folgendes gemacht. Wir haben uns einmal die wirtschaftliche Prognose der Europäischen Kommission für die EU angeguckt, und zwar die Prognose vom Herbst 2021. Das heißt kurz vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Das heißt zu einem Zeitpunkt, wo die Kommission auch davon ausgegangen ist, die Pandemie ist vorbei. Wir haben jetzt wieder eine positive Wirtschaftsentwicklung, eine positive Wirtschaftsprognose für die kommenden Jahre gestellt hat in Unwissenheit der Krise. In Klammern kann man noch dazu sagen, daran kann man sehen, dass Prognosen natürlich immer mit großer Vorsicht zu genießen sind. 2021 im Herbst ist die Kommission noch davon ausgegangen, dass in den Folgejahren die Reallöhne um 1,2 bis 1,4% steigen würden, also jetzt auch nicht exorbitant, aber schon im positiven Bereich. Wenn man sich vor dem Hintergrund jetzt die reale Entwicklung anguckt, wo die Reallöhne um 4,2 bis 4,8% gesunken sind, dann stellt sich das natürlich ganz anders dar. Das heißt, hätten wir eine normale Entwicklung gehabt, dann läge das Lohnniveau, wenn man diese Zahlen übereinander legt, also das Kaufkraftniveau, auf etwas über 7% höher, als es jetzt tatsächlich der Fall ist. Das bedeutet, dass hier ein dauerhafter wirtschaftlicher Schaden an den Beschäftigten entstanden ist. Das heißt, dass die Kaufkraft dauerhaft niedriger ist, als das bei einer normalen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre. Das zeigt, dass auch wenn die Zahlen jetzt wieder ins Positive kippen, sozusagen noch nicht wieder alles gut ist.
Das würde ja bedeuten, dass man jetzt erstmal wieder eine Phase braucht, wo auch positiver Reallohnzuwachs entsteht, der dann quasi dieses Niveau wieder nach oben schiebt, was da sich jetzt abgesenkt hat, ne?
Was das bedeutet, ist, dass der von Beschäftigten und Gewerkschaften konstatierte Nachholbedarf bei den Löhnen tatsächlich real ist. Also es gibt wirklich etwas aufzuholen, auch eben vor dem Hintergrund der starken Entwicklung der Unternehmensgewinne im gleichen Zeitraum. Weil es aber so ist, wie wir gerade schon besprochen haben, dass die Unternehmensgewinne sich gerade wieder normalisieren, beziehungsweise teilweise auch ins Negative kippen, führen erhöhte Lohnzuwächse zurzeit auch nicht dazu, dass sich wiederum die Preise erhöhen, also dass die Inflation steigt. Insofern gefährden sie die gesamtwirtschaftliche Stabilität nicht. Und wir haben ja gerade schon gesagt, in Zeiten schwacher Konjunktur sind steigende Löhne, steigende Nachfrage auch gut für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
Ich wollte auch noch mal anmerken, dass natürlich die Frage von Schäden, die entstehen, jetzt auch noch mal eine gesamtgesellschaftliche Dimension haben, weil wir haben ja, als wir uns, was wir auch hier im Podcast mal vorgestellt haben, diese Stimmungslage in den europäischen Ländern angeguckt haben, haben wir zum Beispiel gesehen, das war im Vorfeld der Europawahl, das hat sich ja auch schon bestätigt durch die Europawahl, dass es eben, ich würde sagen, dass wir in einer Zeit fragiler Demokratien leben und dass gerade die unteren Einkommen Gruppen, also sind nicht die einzigen und sowieso ist es natürlich differenziert nach dem jeweiligen Land, aber dass die Belastung gerade der unteren Einkommensgruppen schon auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Demokratien erschüttert sind, weil die Frage von materieller Teilhabe schon, wie ich eben schon gesagt habe, verbunden sind mit der Frage, vertraut man einer Demokratie, vertraut man der EU oder vertraut man eher antidemokratischen Kräften? Und deshalb würde ich schon sagen, dass eine vernünftige Lohnpolitik jenseits der Frage, was kann man einem individuellen Person zumuten oder nicht, wie viel Geld braucht die, wie viel gesteht man dazu, sich die Frage stellen muss, was kann man sich eigentlich an Belastung, an Druck auf bestimmte Gruppen als Gesellschaft oder auch als EU leisten und will man sich leisten? Also es hat einen stabilisierenden Effekt, wenn Menschen materielle Teilhabe erleben, materielle Sicherheit für die Gesellschaften als Ganzes und insofern sollte auch die Gesellschaft als Ganzes ein Interesse daran haben. Weil in the long run wirtschaftet es sich in fragilen und gefährdeten Demokratien auch schlechter.
Jetzt haben wir über die kleinen Löhne geredet oder die nicht so stark ausgeprägten. Was ist denn mit den hohen Einkommen? Weiß man, ob es denen auch so erging wie den anderen oder haben die vielleicht sogar noch zugelegt? Wahrscheinlich muss man da Vermögen und Einkommen trennen. Ne? Da gibt sich nochmal ein anderes Bild.
Zu der Frage spezifisch haben wir nicht gearbeitet, aber das haben ja auch die Kollegen vom IMK beispielsweise getan, zumindest für Deutschland. Was man sehen kann, ist, dass die Inflation natürlich Haushalte mit niedrigem Einkommen überdurchschnittlich stark betrifft im Vergleich zu hohen Einkommen. Je höher das Einkommen ist, desto weniger ist der Anteil, der für Lebensmittel und Energie ausgegeben werden muss, also den Waren, die besonders von der Teuerung betroffen waren. Also insofern, das hattest du ja auch schon gesagt, Bettina, sind die niedrigen Einkommen tatsächlich stärker betroffen. Und eben auch, ne, die Spaltung betrifft ja nicht nur die innergesellschaftliche Spaltung jetzt beispielsweise in Deutschland, sondern, das haben wir gerade schon am Beispiel Osteuropa gesagt, betrifft natürlich auch die Spaltung in der EU insgesamt. Weil auch da war es ja so, dass die ärmeren Länder in hauptsächlich Osteuropa überdurchschnittlich stark von der Inflationskrise betroffen waren. Und das trotz teilweise deutlicher Lohnsteigerungen, übrigens in den meisten Fällen keine Tariflöhne, weil in den Ländern selten Tariflöhne gezahlt werden. Es handelt sich also oft auch um Mindestlöhne oder um Löhne im Bereich des Mindestlohns. Also trotz der Lohnsteigerungen konnten die Reallohnverluste nicht ausgeglichen werden. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch die Spaltung sich teilweise noch weiter erhöht hat, also die wirtschaftlichen und die Einkommensunterschiede der Beschäftigten zwischen den verschiedenen Ländern. Und das trägt natürlich auch in keiner Weise zur demokratischen Stabilität auch in der Europäischen Union bei und zu der Konvergenz, die sich die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben hat. Und diese Entwicklung wird auch noch unterstrichen durch Untersuchungen zur Armutsentwicklung vor dem Hintergrund. Es gab da eine Studie im Auftrag der EU-Kommission, ich glaube aus dem Jahr 23, die sich Paneldaten aus dem European Household Survey angeguckt hat, die davon ausgeht, dass die materielle Deprivation durch die Inflationskrise insgesamt um 2% gestiegen ist und die absolute Armutsquote um bis zu 5%. Da kann man sehen, dass in einem sehr kurzen Zeitraum das sehr starke Auswirkungen hat auf die Menschen, die am unteren Ende der Einkommensskala leben müssen.
Ja, und ich glaube, auch das ist jenseits der Frage, dass natürlich für die auch gilt, dass das Level erstmal gesenkt worden ist, von dem es dann auch wieder aufwärts gibt. Also das natürlich ein dauerhafter Effekt ist, aber auch die Erfahrung, also die Erschütterung von Sicherheit ist ein dauerhafter Effekt. Sowas schreibt sich ein in Biografien, in Erinnerungen. Das ist nicht von jetzt auf gleich zu tilgen, zumal es dann ja doch auch über einen recht langen Zeitraum ging. Auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Damit wären wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Bettina Kohlrausch und Thilo Jansen.
Wir danken dir.
Vielen Dank.
Wenn ihr noch ein paar Gedanken zu der Geschichte habt oder Eindrücke, dann sendet sie uns am besten per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse und Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin senden. Ansonsten findet ihr in den Shownotes die Liste der sozialen Netzwerke und auch unsere weiteren Podcasts. Da sind nämlich zwei weitere. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
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 Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.